Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan.
Unser Jahresrückblick. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Am Mikrofon begrüßen Sie Christine Solz
und Mario Galgano. Herzlich willkommen. Wir beginnen diese Sendung mit einem Überblick an Kurznachrichten.
Mit Stefan Kempis. Demonstranten haben am Montag in Paris die Vatikanische Botschaft besetzt. Damit wollten sie den Protest von algerischen Einwanderern unterstützen. Diese waren am 21. Dezember nach einem Hungerstreik in einer Kirche in Lille aus dieser entfernt worden. Christus verteidigt den Fremden stand auf einem der Banner, das die Demonstranten vor der Vatikanischen Nunziatur aufhängten. Der Berliner Kardinal Rainer Maria Wölki ruft zu mehr Gewaltprävention in Berlin auf. Die Hauptstadt habe 2012 eine Welle der Gewalt erlebt, die zu oft tragisch endete, so Wölki in einer Predigt zum Jahresschluss. In einigen Fällen gab es sogar Tote. Das gefährde das friedliche Zusammenleben aller Bewohner, so Wölki. Berlin müsse auf diese Eskalation reagieren. Auch der Vatikan kondoliert den Angehörigen von Rita Levi Montalcini. Die Medizinnobelpreisträgerin und Senatorin auf Lebenszeit war am Sonntag mit 103 Jahren gestorben. Papstsprecher Federico Lombardi sprach von einer herausragenden Gestalt, nicht nur wegen ihrer wissenschaftlichen Leistungen, sondern auch wegen ihres bürgerlichen und moralischen Engagements. Die aus einer jüdischen Familie stammende Levi Montalcini war Atheistin. Dennoch wurde die Hirnforscherin 1974 als erste Frau überhaupt in die päpstliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Bei einer Explosion in einer koptischen Kirche in Libyen sind zwei ägyptische Christen ums Leben gekommen. Ägyptens Außenminister Mohammed Kamal Amr fordert eine Untersuchung des Falls. Örtliche Politiker beschwichtigten und sagten, für einen geplanten Anschlag sei die Zahl der Opfer zu gering. Bei dem Attentat sind zwei weitere Christen schwer verletzt worden, so eine Nachrichtenagentur. Der Angriff habe sich am späten Samstagabend in der Nähe der Stadt Misrata ereignet. Wer dahinter steckt, ist bisher nicht bekannt.
In unserer Sendung vom vergangenen Abend sind wir bis zum Monat August gelangt. Weiter geht es nun nach der vatikanischen Sommerpause, die der Papst in Castel Gandolfo verbracht hat, mit dem Monat September.
Im September schließlich fand die Papstreise in den Libanon statt. Lange war es nicht klar, ob diese Reise aus Sicherheitsgründen nicht doch lieber hätte abgesagt werden sollen. Durch Papst Benedikt war es ein großes Anliegen, den Christen im Nahen Osten durch seine Anwesenheit Mut zuzusprechen und das postsynodale Schreiben der Bischofssynode für den Nahen Osten, die 2010 im Vatikan stattgefunden hatte, zu überreichen. Papst Benedikt:
Quali ulteriore tappe dell'anno che volge a termine vorrei menzionare la grande festa della famiglia a Milano.
Als weitere Haltepunkte des vergangenen Jahres möchte ich nennen das große Fest der Familie in Mailand sowie den Besuch im Libanon mit der Übergabe des nachsynodalen apostolischen Schreibens, das nun im Leben der Kirche und der Gesellschaft des Nahen Ostens Wegweisung werden soll auf den schwierigen Wegen der Einheit und des Friedens.
Benedikt XVI. Verurteilte während seiner Reise auch den internationalen Waffenhandel als schwere Sünde und forderte mehr Religionsfreiheit für Christen im Nahen Osten. Gleichzeitig ermutigte er diese, die Heimat nicht zu verlassen und für den Frieden einzutreten.
Der Oktober ist aus Vatikansicht insgesamt einer der ereignisreichsten Monate des vergangenen Jahres. Zu Beginn der Bischofssynode erhebt Benedikt Hildegard von Bingen und Juan de Ávila zu Kirchenlehrern.
Mit der Heiligen Messe heute Morgen habe ich die 13. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode mit dem Thema die neue Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens eröffnet. Als Vorbilder für die Weitergabe des Glaubens begleiten uns die beiden neuen Kirchenlehrer Johannes von Ávila und Hildegard von Bingen. Johannes beschreibt die Nachfolge Christi als ein inneres Voranschreiten, das sich auf das persönliche Gebet und die Einübung in die Tugenden stützt. Hildegard ist eine Patronin des guten Rates. Sie setzt ihr großes Wissen ein, um Menschen zu helfen, mehr im Einklang mit Gott, mit unserem Schöpfer und Erlöser zu leben. Begleiten auch wir mit unserem Gebet diese Synodenversammlung und bitten wir, dass der Heilige Geist uns auf allen unseren Wegen führe.
Bis zum 28. Oktober berieten im Vatikan 400 Synodale, darunter 262 Kardinäle, Patriarchen und Bischöfe sowie 140 Experten, Beobachter und Gäste über Strategien zur Neuevangelisierung. Die zahlenmäßig größte Synode steht unter dem Leitwort »Die neue Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens« und fällt mit der Eröffnung des Jahres des Glaubens am 11. Oktober, genau 50 Jahre nach der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, zusammen. Das Jahr des Glaubens hat eine eigene Hymne und bereits im Januar hatte der Vatikan das sogenannte Instrumentum Laboris oder die Leitlinien zum weltweiten Jahr des Glaubens veröffentlicht. Papst Benedikt:
L'ultimo avvenimento importante di quest'anno che sta tramontando è stato il Sinodo sulla nuova evangelizzazione che è stato contemporaneamente un inizio comunitario dell'anno della fede.
Das letzte wichtige Ereignis dieses abgelaufenen Jahres war dann die Synode über die Neuevangelisierung, die zugleich ein gemeinsamer Beginn für das Glaubensjahr gewesen ist, mit dem wir die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren gedenken, um es in der veränderten Situation neu zu verstehen und neu anzueignen. Mit all diesen Anlässen sind grundlegende Probleme unseres geschichtlichen Augenblicks angesprochen. Die Familie in Mailand, der Dienst am Frieden in der Welt und Dialog der Religionen im Libanon, sowie die Verkündigung der Botschaft Jesu Christi in unsere Zeit an jene, die ihm noch nicht begegnet sind und an die vielen, die ihn nur noch von außen kennen und so gerade nicht erkennen.
Im Zusammenhang mit der Bischofssynode gab es am 21. Oktober noch eine Premiere. Papst Benedikt hat in einer feierlichen Messe 6 neue Heilige ernannt, darunter mit Kateri Tekakwitha, erstmals eine Indianerin.
Im Oktober gibt außerdem das Nobelpreiskomitee bekannt, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhält. Diese Entscheidung wird von kirchlichen Repräsentanten ausdrücklich begrüßt.
Ende November erschien dann der lang erwartete letzte Band der Trilogie Jesus von Nazareth von Benedikt XVI. Josef Ratzinger. Bereits wenige Tage nach seinem Erscheinen hat sich herauskristallisiert, dass auch der dritte Band über die Kindheit Jesu wie die Vorgängerbücher ein Verkaufsschlager werden wird. In einem erneuten Konsistorium am 24. November wurden 6 neue Kardinäle kreiert. Erstmals sind keine Europäer unter ihnen.
Die Blicke der Weltöffentlichkeit waren im November auf die USA gerichtet. Am 6. November wurde bekannt, Barack Obama wird nochmals Präsident der USA. Die katholischen Bischöfe in den USA hatten Präsident Obama zu seiner Wiederwahl gratuliert. Zugleich rief der New Yorker Kardinal Timothy Dolan als Präsident der US-Bischofskonferenz Obama auf, sich in den Dienst der schwächsten Glieder der Gesellschaft zu stellen, einschließlich der Ungeborenen, Armen und Einwanderer. Eines der Wahlkampfthemen war die Gesundheitsreform Obamas und die damit verbundene Kritik an der Mitfinanzierung von Abtreibung gewesen.
Der vatikanische Dezember brachte ein weiteres Novum.
Am 12. Dezember setzte Papst Benedikt XVI. Unter dem Twitter-Namen @pontifex und weiteren 7 Twitter-Adressen elektronische Kurzbotschaften ab. Nach anfänglicher Skepsis der Medien über den zwitschernden Papst geben ihm die Zahlen allerdings recht. Bereits nach einer guten Woche Twitter-Präsenz hatte der Papst rund 1 Million Follower. Mittlerweile sind es weit über 2 Millionen, die die wöchentlichen Papstbotschaften erhalten und weiterverbreiten.
Außerdem von Belang für die vatikanischen Angelegenheiten, der Privatsekretär des Papstes, Georg Genswein, wird Erzbischof und Leiter des päpstlichen Haushalts, der unter anderem für die Organisation der Papstreisen in Italien und der Generalaudienzen eine wichtige Rolle spielt. Das Amt des Privatsekretärs wird Genswein auch weiterhin wahrnehmen.
Und zum Abschluss unseres Vatikanischen Jahres noch ein paar Zahlen. Die Besucher bei der wöchentlichen Generalaudienz am Mittwoch haben im Vergleich zum Vorjahr in diesem Jahr 2012 um rund 10% zugenommen, wie aus den Statistiken eben jenes päpstlichen Haushaltes hervorgeht. Bei 43 Generalaudienzen auf dem Petersplatz, in der Audienzhalle und in Castel Gandolfo haben insgesamt etwa 447.000 Personen teilgenommen.
Den größten Zulauf hatten die Audienzen im Monat Oktober. Wir erinnern, zur Zeit der Bischofssynode, der Heiligsprechungen und der Eröffnung des Jahres des Glaubens mit 90.000 Besuchern, während im Monat August, in dem der Papst zur Sommerfrische in Castel Gandolfo weilte, am wenigsten Besucher kamen, etwa 10.500 Menschen.
Und das war es mit unserem Jahresrückblick. Wie es mittlerweile schon Tradition ist, kommen wir nun zur Silvesterbetrachtung von Hans-Bernhard Würmeling.
Ein Denkmal im Wienerwald. Silvesterbetrachtung 2012 für Radio Vatikan. In der Silvesternacht 2012 lade ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Vatikan, nach Österreich ein, in den Wienerwald, vor die Zisterzienserabtei Heiligkreuz. Scharf in die Schwärze der Winternacht geschnitten, fängt ein feurig buntes, kräftig leuchtendes, übermannsgroßes Bild unseren Blick. Bei näherem Zusehen erweist es sich als konkav gewölbt. Es ist Bestandteil eines Ensemble aus einem Kreuz von Wegen und Stufen, die mit den Worten Menschenwürde, Freiheit und Wahrheit beschriftet sind. Das Bild ist nie ganz zu sehen, denn in der Mitte davor ragt eine spitzige, glänzende Stele hoch in den Himmel, die unseren Blick irritierend verstellt. Diese Stele, so würden wir bei Tageslicht erfahren, macht das ganze Bau- und Bildwerk zu einer Sonnenuhr. Die aber zeigt die Zeit nicht mit einem Schatten an, sondern mit einem Lichtreflex, den die Sonne, gespiegelt an der besagten Stele, mit der Zeit über das Bild wandern lässt. Man könnte deswegen von einer Sonnenreflexionsuhr sprechen. Die Zeit erscheint nicht dunkel im Schatten, sondern hell im Licht. Das ist schon einmal ganz vordergründig eine der zahlreichen Botschaften, mit denen unser Denkmal unser Denken anregen will. Die innige, wohlberechnete Verbindung des Sonnenlaufes, also eines kosmischen Geschehens, mit dem Bildinhalt deutet diesen dann als ein kosmisches, überweltliches Ereignis. Der Betrachter hat allerdings Mühe, dies ohne weiteres in dem buntfarbigen Mosaikbild zu erkennen. Doch wird er in der Bildmitte schließlich eine Frau ausmachen, die ein Kind gleichsam zeigend vor sich hält, ein Weihnachtsbild, wie wir es vor einer Woche gefeiert haben. Das Kind ist von einer Gestalt halb verdeckt, man sieht sie von rückwärts. Sie hält sich den linken Arm vor die Augen, als ob sie diese vor der blendenden Helle des Kindes schützen wolle. Dazu gesellen sich zwei weitere Gestalten. Offenbar sind es die drei Weisen, die drei Könige aus dem Morgenland, denen das kosmische Ereignis, dass Gott Mensch geworden ist, nun real erscheint. Wir sehen die Szene der Erscheinung des Herrn, die Epiphanie, die wir in einer Woche feiern werden. In der Peripherie des Bildes lassen sich Einzelheiten kaum noch erkennen. Man sieht nur ein buntes Streben nach der Mitte hin, die vielfältigen Völker und ihre Religionen symbolisierend, wie sie nach der Erkenntnis der Wahrheit und nach Erlösung streben. Der Bildentwurf stammt von dem französischen Maler Lejeune, dem Bruder des Genetikers Lejeune, der ein Freund des Papstes war und dessen Seligsprechung ansteht. Ein Dresdner Mosaizist hat das Glasmosaik, das wir vor uns sehen, schließlich ausgeführt. Aber was wollen die Initiatoren dieses Denkmals damit ins Denken bringen? Offiziell bezeichnen sie es als Denkmal für Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit als Grundlage des Friedens. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen war das Entsetzen und die Trauer über die Millionen von Menschen, die aller Orten und zu allen Zeiten und bis heute ihrer Religion wegen oder weil sie ihrem Gewissen folgten, ermordet wurden, teilweise in ganzen Religionskriegen. Wie kann demgegenüber Friede werden? Es ist die Missachtung der Menschenwürde, die den Unfrieden stiftet. Zur Menschenwürde hat aber das Vatikanische Konzil mit seiner Erklärung vom 7. Dezember 1965 Grundlegendes ausgesagt. Diese beginnt mit den Worten Dignitatis Humanae, von der menschlichen Würde. Diese beruht auf dem jüdisch-christlichen Glauben, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Das sagt sich mittlerweile so leicht daher. Aber diese Formulierung haben die Verfasser der Priesterschrift des Alten Testamentes gefunden, als das jüdische Volk in der babylonischen Gefangenschaft inmitten einer heidnischen Umgebung schmachten musste. Da wurden hölzerne oder tönerne oder aus Stein geschlagene Figuren, Götzenbilder, als Götter verehrt und in prunkvollen Prozessionen feierlich durch die Straßen gezogen. Die Juden bezeichneten solch heidnische Ungetüme als Zelem, auch Salmu, und schmähten sie damit als geradezu pornografische Bildnisse. Aber geradezu provozierend benutzten sie dieses schreckliche Wort, um damit die Gottebenbildlichkeit des Menschen auszudrücken. Nicht von Menschen gemachte bunte Figuren seien anbetungswürdige Götter, sondern die Menschen füreinander wahre und lebendige Gottesbilder. Später heißt es im Neuen Testament, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Andere Bilder als die leibhaftigen Menschen verdienen keine Verehrung, haben keinen Anteil an einer Würde. Diese kommt einzig und allein dem ebenbildlichen Geschöpf Gottes, dem Menschen, zu. Und daraus folgt, jetzt als Zitat aus dem Konzilsdokument Dignitatis Humanae, alle Menschen müssen frei sein von jeglichem Zwang, sowohl einzelne als auch gesellschaftliche Gruppen, wie jeder menschlichen Gewalt, so dass in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat oder öffentlich, als Einzelner oder in Verbindung mit anderen, innerhalb der gebührenden Grenzen, nach seinem Gewissen zu handeln. Alle Menschen, heißt es da, also auch die Irrenden und Suchenden. Aber gibt die Kirche nicht damit, so wurde auch bei der Planung des Denkmals diskutiert, ihren Anspruch auf, die einzig wahre Religion zu verwirklichen und für sie missionieren zu dürfen, ja zu müssen? Verfällt sie damit nicht dem von ihr so heftig geschmähten Relativismus, nachdem jede Religion als gleich wahr und gleich richtig gilt? Mitnichten. Denn die von ihr gelehrte Gottebenbildlichkeit des Menschen schließt ein, dessen Freiheit des Glaubens und des Gewissens zu respektieren, komme der Kirche das gelegen oder ungelegen. Solche Toleranz aber ist die Grundlage jeglichen Friedens. Somit ist Gott, der nicht nur den Menschen sich zum Abbild, zum Götterbild geschaffen hat, sondern darüber hinaus selbst Menschengestalt angenommen hat, kosmisches Ereignis, ist damit den Menschen als Friedensbringer erschienen. Epiphanie. Das will das Denkmal in Heiligkreuz im Wienerwald verdeutlichen. Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit als Grundlage des Friedens. Das ist in die Zukunft gesagt, auch für das kommende Jahr 2013.
Und damit endet diese Sendung.
Die Radio Vatikan Redaktion wünscht Ihnen ein gutes neues Jahr.
Und Gottes Segen. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.